Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 15. August 2025. Heute Abend nach unserer Zeitrechnung findet das historische Gipfeltreffen statt zwischen den beiden Präsidenten Trump und Putin in Alaska, in Anchorage. Hoffentlich wird man da die Grundlagen schaffen für einen dauerhaften Frieden in der Ukraine, für einen neuen Interessensausgleich zwischen den Groß- und Supermächten USA und Russland. Denn die geopolitische Rivalität dieser beiden Staaten nach dem Kalten Krieg ist explodiert im Ukraine-Konflikt. Das sind die eigentlichen kriegsführenden Akteure und darum ist es wichtig, wenn die zusammenkommen. Wenn sich jetzt die EU-Staaten nach vorne drängen oder eben auch der ukrainische Präsident Selenskyj so tut, als sei er hier ein Hauptdarsteller, dabei war er von Anfang an und auch seine Vorgängerregierung ein Werkzeug in den Händen größerer und mächtigerer Drahtzieher, dann entspricht das einfach nicht der Wirklichkeit und es ist auch ein außenpolitischer Irrweg, meine Damen und Herren, wenn sich jetzt da versucht, gerade auch die Bundesrepublik Deutschland mit allem Respekt und auch die Europäische Union in den Vordergrund zu drängen mit diesem aufgeschreckten Pathos, ja in dieser regelrechten Hühnerhaufen-Mentalität, dieser Wichtigtuerei und diesem militanten, rechthaberischen Gestus, der bereits in den letzten drei Jahren zu einer völligen Verkennung dieser ganzen Kriegs- und Konfliktsituation geführt hat. Die Medien, anstatt das zu hinterfragen, die offiziellen Narrative, haben sie noch eingepanzert und zur absoluten Wahrheit erklärt. Und gegen diesen ganzen Unsinn wendet sich meine Sondersendung, die ich da gestern noch aufgezeichnet habe, ohne Netz und doppeltem Boden, ohne Manuskript, ohne PowerPoint-Präsentationen, sondern einfach die abgelagerte Erkenntnis, die mir da in der Spontanreflexion dann zu Gebote gestanden hat. Und es gibt wirklich viele interessante Fakten und Facetten, die wir im Auge behalten sollten. Unter anderem, und das haben Sie noch nie gelesen, das wird Ihnen gar nicht mitgeteilt, wussten Sie, dass der russische Präsident Putin dreimal amerikanischen Staatsoberhäuptern den Vorschlag gemacht hat, und zwar den Präsidenten Clinton, Bush und Obama, eine neue Sicherheitsarchitektur in Europa aufzuziehen, unter anderem auch unter Einschluss Russlands in der NATO. Aber bereits Clinton hat ihm da eine kalte Schulter gezeigt. Putin hat sich einmal geäußert, in einem Interview dazu gesagt, ja, die Amerikaner wollen eben keinen zweiten im Cockpit haben, sie wollen keinen Co-Piloten, sie wollen alleine steuern. Auch irgendwo verständlich natürlich, aber die Absicht der russischen Seite, und ich glaube, das ist noch nicht angekommen da bei den Geostrategen in unseren Redaktionen und vor allem auch in diesen politischen geschlossenen Abteilungen. Die russische Position, meines Erachtens, ist eben nicht eine Position der imperialen Welteroberung, sondern eine Absicherung der eigenen Interessen, vor allem auch gegenüber der dummen NATO-Osterweiterung. Und ich sage eine dumme NATO-Osterweiterung vor dem Hintergrund natürlich, dass ich Verständnis habe, dass Länder wie Lettland, Estland, Litauen, das Baltikum, aber auch die früheren Warschauer Paktstaaten wie Polen und Ungarn, dass die natürlich aus diesem russischen Einflussbereich herauskommen wollten und dieses Vakuum nach dem Kalten Krieg genutzt haben. Da verarge ich ihnen nichts. Die Dummheit ist auf der Seite der Vereinigten Staaten von Amerika, dass man eben übermütig geworden, verblendet vom eigenen Idealismus, aber auch vom eigenen interessengeleiteten Zynismus von Zeit zu Zeit, wobei ich bin kein Gegner der Vereinigten Staaten von Amerika. Ich halte nichts von diesem anti-amerikanischen Moralismus. Das ist genauso schlecht wie der anti-russische Moralismus. Da steckt nur Überheblichkeit dahinter, das ist nicht zweckmäßig, das ist nicht wirklichkeitsgetreu. Aber die Amerikaner als Gewinner des Kalten Kriegs hätten hier eben, wie nach dem Zweiten Weltkrieg, die Größe haben müssen, die unterlegene Macht, damals war das Deutschland gewesen, der wieder die Hand auszustrecken und zu sagen, jetzt ist eine wirklich neue neue Zeitrechnung eingetreten, der Kalte Krieg ist vorbei und wir haben die einmalige Chance, mit Russland zusammenzukommen. Dass das gescheitert ist, hat natürlich auch damit zu tun, dass es eben echte handfeste Interessenskonflikte gibt. Wenn nämlich Russland und Deutschland zu gut zusammenspannen, dann haben die Amerikaner natürlich Angst, dass ihnen der europäische Kontinent entgleiten könnte, dass da ein neuer, mächtiger geopolitischer Rivale entsteht und dadurch eben die Position der USA gefährdet werden könnte. Auch darüber kann man dann nächtelang lamentieren. Das ist die Wesenshaftigkeit, das ist sozusagen der Kern der Politik. Interessen regieren und die können eben miteinander in Konflikt geraten. Und umso wichtiger wäre es gewesen und wäre es auch heute, wenn vor allem Deutschland eine Schlüsselrolle, wenn Deutschland eben diese beiden Leviathane, diese Machtblöcke besser balancieren könnte, nicht wie man es heute macht, mit einer einseitigen, eben Moralismus getriebenen Überheblichkeitspolitik, eine Politik der auch außenpolitischen Selbstaufplusterung, die nur schon deshalb meines Erachtens viel stärker kritisiert werden müsste in den deutschen Zeitungen, weil dadurch natürlich auch eine Vernachlässigung der Problemlösung in der Bundesrepublik Deutschland einhergeht. Es ist ja nicht so, dass die neue Regierung Merz hier gewaltige Stricke zerrissen hätte, was die Entfesselung der Wirtschaft angeht, was die Sicherheit im öffentlichen Raum angeht, was die Beherrschung der ganzen Migrationsmisere angeht, da beobachten wir eigentlich sehr, sehr wenig. Es gibt Maßnahmen, es gibt bestimmte homöopathische, wenn man so will, Eingriffe und Einträufelungen und Einwirkungen, aber nicht die Entschlossenheit, die nötig wäre, um hier ein Gefühl des Aufbruchs in Deutschland auch etwas auszulösen, diese Depression zurückzuweisen. Wir werden im Verlauf der Sendung noch auf Argentinien zu sprechen kommen und da ist jetzt zu erkennen, offensichtlich, das berichten die Medien, dass also Präsident Milei hier wirklich ganz markante Fortschritte erzielen kann mit seiner liberalen Politik des Staatsabbaus. Und das ist ja keine neue Erkenntnis. Und die CDU/CSU hätte ja eigentlich das ganze Instrumentarium, den Werkzeugkasten noch von dem legendären CDU-Wirtschaftsminister Ludwig Erhard. Man hat das ja alles zu Gebote, man müsste es ja nur wieder anwenden und man müsste den Mut haben, auch das Risiko einzugehen, den eigenen Posten wieder zu verlieren, vielleicht sogar vom Koalitionspartner abgestraft zu werden, um das Richtige zu tun und nicht einfach nur das, um an der Macht zu bleiben. Der Machtopportunismus ist das große Problem der jetzigen Regierung. Also, wir haben angefangen mit der Sondersendung zum Ukraine-Krieg, Standortbestimmung vor dem großen Gipfeltreffen. Dann noch eine kleine Vorweginformation, auf die ich dann auch noch zurückkommen werde. Der russische Präsident Putin, lesen Sie heute Morgen nichts in der deutschen Presse, hat ziemlich nahrhafte Abrüstungsvorschläge jetzt offensichtlich gemacht. Darüber berichten Schweizer Medien, verbunden auch mit dem Einverständnis, einen nächsten Gipfel mit Präsident Zelensky durchzuführen und auch die EU-Staaten einzubinden. Also Friedensmacher Putin, kann denn das sein? Könnte es denn möglich sein, dass man sich kollektiv geirrt hat in der Einschätzung dieses Politikers, den ich nie verharmlost habe? Ich warne vor allen Großmächten und Raubtierstaaten, aber ich warne eben auch vor der Dämonisierung und vor der wirklichkeitsfremden Verteufelung, die hier stattgefunden hat. Und wenn das sich durchsetzt, wenn das sich hier bestätigt, was wir lesen in Schweizer Zeitung, da müssen einige Medienschaffende, einige Politiker in Deutschland ganz massiv über die Bücher und Leute wie zum Beispiel da die Frau Strack-Zimmermann und andere Kiesewetter, die zu oberst auf den Barrikaden immer wieder zum Krieg getrommelt haben, die sollten dann Schweigeseminare absolvieren im himalayaischen, im tibetanischen Hochgebirge, irgendwo weit, weit weg, wo man sich dann nicht mehr an sie erinnern kann, dann irgendwann geht es dann wieder zurück, wenn man entsprechend da sich etwas in die Sicherheit des Schweigens zurückgezogen hat. Bevor wir in den Nachrichten weitergehen, meine Damen und Herren, noch Hinweise. Neuordnung der Welt, Unordnung in Europa, eine Standortbestimmung aus Schweizer Sicht. Ein Vortrag, den ich halten werde in Deutschland, Montag, 15. September 2025, Zeughaus Neuss, Markt 42 bis 44 in Neuss. Bitte melden Sie sich an, weltwoche.de/neuss, Neuordnung der Weltunordnung in Europa, meine Standortbestimmung aus neutraler schweizerischer Sicht. Die Weltwoche ist das Zentralorgan der schweizerischen Neutralität und ich glaube, dass die schweizerische Neutralität, wenn nicht ein Exportartikel, so doch ein Inspirationsprodukt der Schweiz ist und vielleicht auch für Nicht-Schweizer und nicht-schweizerische Länder durchaus hilfreich sein könnte. Dann ein sicherlich Highlight von Veranstaltungen in ganz naher Zukunft. Am 3. September, Mittwoch, in Zürich, Hotel Marriott, Neumühlegg 42, Beginn 18 Uhr, Türöffnung 17 Uhr, Eintritt 25 Franken. Alice Weidel im Gespräch mit mir. Ich werde die AfD-Co-Vorsitzende interviewen, die interessanteste Politikerin der deutschen Gegenwart, auch die meist umstrittene. Da gibt es viel zu fragen, ohne die übliche Inquisitorenmasche in den deutschen Medien, dass eben auch die Alice Weidel sich einmal frei erklären kann, ohne dass man sie da gleich mit Daumenschrauben und entsprechenden Maßgaben in die Zange nimmt. Nein, sondern ein Gespräch mit der Oppositionsführerin oder Co-Oppositionsführerin der AfD in Deutschland. Wir sind gespannt am Mittwoch, den 3. September auf neutralem schweizerischem Territorium. Gibt übrigens auch die Möglichkeit, im kleinen Kreis ein exklusives Dinner, können Sie sich auch anmelden, für eine etwas höhere Geldsumme ist man da dabei, aber auch mit exklusiven Speisen in einem sehr schönen Hotel werden wir die Gelegenheit haben, im kleinen Kreis mit Alice Weidel dann noch weiter zu diskutieren. Hier die entsprechende Anzeige in der Weltwoche. Lassen Sie sich das nicht entgehen. Der Vorverkauf läuft bereits auf Hochtouren. Ja, der Gipfel von Mann zu Mann. Donald Trump und Wladimir Putin pflegen eine seltsame Beziehung. Trump und Putin verfolgen unterschiedliche Ziele und so weiter und so weiter. Dies einige Schlagzeilen aus schweizerischer Sicht. In den deutschen Medien haben wir einfach wieder die Parallelen zum Zweiten Weltkrieg. Ja, man kommt aus dieser, irgendwo natürlich auch verständlich, aus dieser historischen traumatisierenden Erfahrung nicht heraus. Die Frankfurter Allgemeine, die ich immer etwas als Kompassnadel der Befindlichkeit eines Teils des deutschen Mainstreams und bürgerlichen Establishments wahrnehme, da sind jetzt natürlich Artikel zu lesen, die sagen, das ist das Münchner Abkommen von 1938, das sich da möglicherweise anbahnen könnte. Und diese historischen Parallelen, wir haben oft schon darüber gesprochen, sind meines Erachtens hochgradig irreführend. Trump ist kein Hitler, meine Damen und Herren. Und so etwas zu behaupten, jetzt in einer intellektuell anspruchsvollen Zeit. Und das nur schon in Betracht zu ziehen, in den Raum zu stellen, ist einfach jenseitig. Und Hitler, das ist immer die oberste Eskalationsstufe, dann brennen natürlich alle Sicherungen durch, da gibt es nur noch Schwarz und Weiß, da gibt es keine Differenziertheit mehr und klar, eben, dann darf man kein Appeasement machen, dann darf es gar keine Verhandlungen geben, sondern gegenüber Hitler gibt es ja dann nur noch eine Politik, die von Churchill, Blut, Schweiß und Tränen, wir werden sie an den Stränden bekämpfen, wir werden sie an der Luft bekämpfen, wir werden sie am Boden bekämpfen, wir haben den total Krieg gegen die Deutschen, gegen dieses verbrecherische Regime, das ist die Nicht-Appeasement-Politik. Aber da hat man dann auch nicht den Mut, jetzt in den Medien das zu fordern, sondern es ist so eine halbgare, eben moralisierende, geschmäcklerische Position, die da immer wieder durchdringt und die den Gepflogenheiten und die der Wirklichkeit einfach nicht gerecht wird. Auch dazu sollte man meine Sondersendung zum Ukraine-Krieg sich einmal anhören. Das ist gewissermaßen das Gegenteil von dem, was Sie da lesen. Also die deutschen Medien im Banne des Münchner Abkommens mit Grabesmine abgelichtet, da Kanzler Merz. Man weiß nicht so recht, ob er depressiv ist angesichts der internationalen Lage, die ja eigentlich erfreulich ist, aber eben aus seiner Sicht, weil er immer das Gegenteil erzählt hat, eben nicht so, wie er sich das wünscht. Oder ob dieser etwas abgelöschte Gesichtsausdruck damit zu tun hat, dass er eben in den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit noch nicht so viel zustande gebracht hat. Das ist jedenfalls der Eindruck, der hier bildsprachlich entsteht. Merz, Putin muss Gespräch mit Trump ernst nehmen. Putin muss Gespräch mit Trump ernst nehmen. Ja, der russische Präsident wird jetzt natürlich zittern in seinem Flieger, wenn der deutsche Kanzler so etwas sagt. Nein, meine Damen und Herren, Sie verzeihen mir diese etwas karikaturistischen Anwandlungen. Aber ich frage mich wirklich, warum muss sich eigentlich die Bundesrepublik Deutschland dermaßen nach vorne drängen? Wir dürfen nicht vergessen, der russische Präsident Putin ist ein Deutschland-Fan. Und ich weiß aus intimster Quelle, jetzt aus seinem nächsten Umfeld, dass Putin nach wie vor ein großer Fan der Bundesrepublik Deutschland ist, ein Bewunderer der Kultur, wenn auch nicht der vielleicht immer heutigen, so doch der früheren. Die Russen aus ihrer Sicht haben den Deutschen verziehen, den Zweiten Weltkrieg. Allerdings gibt es großen Groll, auch bei Putin, dass deutsche Panzer bei dieser letztlich desaströsen Offensive der Ukrainer in Kursk dabei sind, im Kursker Bogen, wo ja im Grunde die letzte Entscheidungsschlacht an der Ostfront damals stattgefunden hat, als die Deutschen mit dem Großaufgebot noch einmal alles in die Waagschale warfen, aber dann von den Russen, die in sehr gesicherten Stellungen damals operierten, endgültig zurückgeworfen wurden. All das habe man verziehen, aber eben nicht. Damit hat man offenbar sehr, sehr große Mühe jetzt in Russland. Zeigt natürlich auch die ganze Enttäuschung aus der Gefühlslage jetzt der russischen Sicht heraus, dass die Deutschen wieder Panzer liefern bei einem neuen Vorstoß in Kursk. Das sei jenseits. Aber eben, ich habe Sie schon ein paar Mal gesagt, ich glaube nicht, dass Deutschland eine dermaßen offensive Rolle in der Außenpolitik spielen sollte. Was jetzt gefragt ist in Europa, ist in diesem sich anbahnenden Tauwetter zwischen den USA und Russland, dass es da eine ausgleichende, balancierende Macht gibt, die eben aus ihrer eigenen leidensvollen Erfahrung zweier Weltkriege sich als Friedensmacht profiliert und nicht als Lieferant von Öl, das dann ins Feuer gegossen werden soll oder sich selber da in der Lava der moralischen Selbstaufdröhnung noch besonders pointiert zur Geltung bringen möchte. Ich glaube, das ist sehr wichtig, auch für die Zukunft Europas, denn Europa muss ein weltoffener Teilkontinent sein und muss eben mit den Großmächten Russland und Amerika gut auskommen. Wenn man sich zu sehr mit Russland verbandelt, wie das vielleicht in den 2000er Jahren in Berlin der Fall war, dann wird die Milch sauer bei den Amerikanern, aber man braucht dann eben das Geschick, zum Beispiel eines Hans-Dietrich Genscher, ich habe ja in dieser Woche darüber gesprochen. Strack Zimmermann warnt vor Zugeständnissen an Russland. Trump, ich will nur die Weichen für das nächste Treffen stellen. Ja, er stapelt etwas tief, weil eben möglicherweise gar keine nennenswerten Vorabeinigungen hier getroffen worden sind. Auch bemerkenswert. Normalerweise finden solche Meetings nur dann statt, wenn die Diplomaten schon unterschriftsreife Verträge gestaltet haben. Das ist hier offenbar nicht der Fall. Ich sage auch in der Spezialsendung, dass Putin durchaus auch Schwäche erkennen lässt, dass er jetzt in die Vereinigten Staaten von Amerika fährt. Der russische Präsident sagt ja immer, wir gewinnen diesen Krieg, wir sind da klar, unsere Truppen erreichen ihre Ziele. Ja gut, wenn der Sieg so unbestritten wäre, wieso muss er dann verhandeln? Ich glaube, dass eben Putin auch daran interessiert ist, auf dem Verhandlungsweg diesen Konflikt zu beenden, um eben auch die Voraussetzungen zu schaffen für das, was ihm von Anfang an vermutlich vorgeschwebt hat, nämlich eine friedliche Koexistenz, eine sachliche, gute Beziehung auch mit den Vereinigten Staaten von Amerika, auch mit Russland, auch mit Europa selbstverständlich und mit der Bundesrepublik Deutschland. Diese Zerrbilder, die da im Umlauf sind, gerade auch in Deutschland, die muss man einfach mal abrüsten. Und die Medien haben hier, meine Damen und Herren, die deutschen Medien haben doch hier kolossal versagt in ihrer Darstellung dieses ganzen Konflikts. Man hat die ganze Vorgeschichte ausgeblendet. Man hat sich von Anfang an auf eine These konzentriert. Und selbst wenn man nicht die geringste Ahnung hätte von dieser historischen, verhängnisvollen Entwicklung in der Ukraine, allein die Tatsache, wie über diesen Krieg berichtet wurde, von Anfang an, wie einseitig, wie aggressiv man darauf reagiert hat, wenn andere Erklärungen in die Runde geworfen wurden. Also schon allein die Art und Weise, wie man darüber diskutiert hat, beziehungsweise nicht darüber diskutiert hat, die müsste doch dem Hintersten und Letzten vor Augen führen, dass die Resultate dieser Nicht-Diskussion nicht besonders zufriedenstellend sein können, denn wir können einen Sachverhalt nur begreifen, wenn wir ihn von allen Seiten anschauen. Und wenn man von Anfang an nur in eine Richtung marschiert, dann hat man eben eine einseitige Betrachtungsweise, eine einseitige Politik. Und die EU hat es noch nicht gemerkt. Der amerikanische Präsident Donald Trump scheint es gemerkt zu haben, wie vertieft und wie richtig seine Einschätzungen der Lage sind, das werden wir nach den Verhandlungen sehen. In Alaska droht ein zweites Münchner Abkommen. Die Agenda von Putin und Trump bei dem Treffen in Alaska lässt einen Rückfall in diplomatische Praktiken vor dem Zweiten Weltkrieg vermuten. Ein Blick in die Geschichte zeigt, das hätte fatale Folgen für die Sicherheit Europas. Meine Damen und Herren, ich finde das absolut legitim, dass man sich selbstverständlich mit den Lehren des Münchner Abkommens auseinandersetzt. Klar, das ist auch nachvollziehbar, gerade aus der deutschen Perspektive, aus der europäischen Perspektive. Aber die Geschichte hat nicht beim Münchner Abkommen angefangen. Und vielleicht wäre es aufschlussreicher, sich nicht so sehr mit dem Münchner Abkommen zu beschäftigen, weil das natürlich impliziert, dass Putin und Hitler den gleichen Typus von Politiker verkörpern. Und das ist eben nicht der Fall, meines Erachtens. Hitler, wie übrigens auch Napoleon, war ein Zerstörer der internationalen Ordnung. Er wollte das ersetzen durch ein hegemoniales System unter deutscher Führung auf dem europäischen Kontinent. Er versuchte also mit letzter Kraft und Gewalt und Verbrechensanstrengung eine deutsche Hegemonie herzustellen auf dem europäischen Kontinent, inklusive Unterwerfung der Sowjetunion, also das größenwahnsinnigste Projekt politisch schlechthin, was da vom Stapel gelassen wurde. Zertrümmerung aller Nachkriegsordnungen nach dem Ersten Weltkrieg, die Zerstörung des Versailler Vertrags war das Kernanliegen von Hitler. Und Napoleon auch wollte das ganze System unter französischer Flagge unter seine Knute bringen. Das sind Typen weltaufmischender Systemzerstörer. So hat das, wenn auch in anderen Worten, einmal Henry Kissinger in seinem berühmten Buch Diplomacy beschrieben. Jetzt gibt es aber einen anderen Typus, und das ist der Typus des nationalen Interessen- und Sicherheitspolitikers, der im Rahmen eines bestehenden Systems in Konfliktzonen, Interessenkonflikte hineingeht und dann unter Umständen zu kriegerischen Maßnahmen greift, um diese Interessenskonflikte beizulegen. Hat es immer wieder gegeben in der Geschichte. Das ganze 19. Jahrhundert war nach den napoleonischen Zeit eine solche Periode. Es hat diese Konflikte gegeben, die auch immer wieder mal zu Kriegen oder kleineren begrenzten Kriegen geführt haben, obwohl nach 1815 eine Friedensordnung sehr lange dann Bestand gehabt hat. Und meines Erachtens und eben auch Henry Kissingers Einschätzung gemäß, ich habe mit ihm sogar persönlich einmal darüber gesprochen, ist Putin eben ein solcher Interessenspolitiker. Und wenn Sie es mit so einem zu tun haben, dann müssen Sie eine andere Politik betreiben als eben mit einem Hitler oder einem Napoleon. Und das ist ja die Frage der Appeasement-Politik. Man kann nicht einfach sagen, Appeasement-Politik ist schlecht. Wir können ja auch nicht sagen in der Schweiz, ja, wenn die EU jetzt Druck auslöst auf die Schweiz oder die Amerikaner mit ihrer Zollpolitik, jegliches Appeasement ist verboten, wir müssen jetzt eine Generalmobilmachung der Armee machen. Das ist eine verrückte Politik, meine Damen und Herren. Nein, man sollte sich einmal viel stärker damit beschäftigen, wie man eigentlich vor dem Ersten Weltkrieg durch eine Aufschaukelung der Feindbilder und eine Aufschaukelung der Koalitionen, der Abhängigkeiten, zum Beispiel mit den NATO-Beistandsverpflichtungen und so weiter, wie man da in einen Konflikt, in einen Weltkrieg hineingeschlafen wandelt ist. Also Sie sehen, dass die Wortwahl hier, die ganze Richtung der Berichterstattung in den deutschen Medien, die ist zutiefst geprägt, verständlich, aber eben wieder übertrieben in der Einseitigkeit von dieser historischen Erfahrung des Zweiten Weltkriegs. Und man macht sich eben in dieser ganzen Geschichtsversessenheit auf diese Epoche, macht man sich eben auch geschichtsblind und gegenwartsblind. Das ist das große Problem. Diese australischen Schüler kennen TikTok nur vom Hörensagen. Während Deutschland eine Altersgrenze für soziale Medien diskutiert, hat in Australien eine Schule längst das Internet aus dem Leben der Kinder verbannt. Die Eltern jubeln großartig. Und das ist eine Tendenz, die wir auch hier, und schön, dass die FAZ darüber berichtet, hier immer mehr sehen werden. Die Milei-Überraschung. Der argentinische Präsident Javier Milei hat sein Land erstaunlich schnell aus der Krise geführt. Die Inflation ist unter Kontrolle und die Wirtschaft wächst wieder. Wie hat er das geschafft? Ich kann es Ihnen sagen, mehr Freiheit, weniger Staat, mehr Argentinien. Das wäre übrigens auch die Losung für den deutschen Kanzler. Mehr Freiheit und Selbstverantwortung, mehr Deutschland, weniger Staat. Das ist der entscheidende Punkt. Weniger Staat, mehr Deutschland, mehr Freiheit. Das ist das Rezept. Ludwig Erhard, liegt alles auf dem Tisch. Jetzt Milei aktualisiert das. Ist keine Geheimwissenschaft. Alles bekannt. Man muss nur den Willen und die Bereitschaft haben, diese Politik durchzuziehen. Europas Regulierungsinfarkt muss aufgelöst werden. Roland Koch, unter anderem der frühere hessische Ministerpräsident, in den Fußstapfen von Mario Draghi, zu Recht weist er darauf hin, dass dieses kafkaeske, byzantinische Ganzkörperkorsett der europäischen Superregulierung die EU-Wirtschaft und insbesondere die Deutsche ersticken werde, wenn man da nicht dagegen hält. Meine Damen und Herren, das war's in aller Kürze und Gerafftheit. Die Nachrichtenlage des heutigen Tages. Wir lassen uns da nicht von der allgemeinen Verzweiflung anstecken. Es ist ja im Grunde wahnsinnig. Obwohl die Medien dermaßen einseitig berichten, obwohl sie in der EU zuverlässig in die falsche Richtung rennen und galoppieren, bahnt sich jetzt doch ein historisches Gipfeltreffen an. Die beiden Großmächte reden wieder miteinander. Der Ukraine-Krieg, plötzlich ist das Undenkbare denkbar. Und wenn wir dann in 5 Jahren wieder zusammensitzen und Revue passieren lassen, wie da eigentlich berichtet wurde über diese ganze Entwicklung, ja, dann werden sich eben ein paar dieser ganz lautstarken Exponenten zu Schweigeseminaren zurückziehen. Und ich kann Ihnen sagen, in der Weltwoche sind Sie richtig informiert worden. Wir haben nicht mitgemacht in dieser Dämonisierung. Wir haben uns auf keine Seite geschlagen. Ich habe nicht gesagt, ich finde das gut, dass die Russen dort einmarschieren. Aber ich habe mich einfach geweigert, hier mitzumachen bei dieser einseitigen Verleumdung und eben auch Geschichtsvergessenen, bei dieser geschichtsklitternden Einseitigkeit, die wir jetzt da einfach seit 3 Jahren erleben. Eine völlig einseitige Debatte, eine Nicht-Debatte, aus der eben auch keine vernünftigen Resultate hervorgehen können. Wir haben unterschiedliche Meinungen zu Wort kommen lassen in der Zeitung, in der Weltwoche. Hier habe ich natürlich meine Sichtweise präsentiert, aber immer auch Einwände, mich mit Ihnen versucht auseinanderzusetzen. Aber eben nicht dieser rechthaberische Ton, der mir sowieso, wenn ich jetzt in Deutschland leben würde, ganz massiv auf die Nerven gehen würde, auf die Nerven ginge. Ich frage mich, vielleicht können Sie mir das mal schreiben, wie Sie das eigentlich aushalten. Liest man das überhaupt noch? Ich würde mich da also bevormundet, patientenhaft behandelt fühlen, wenn ich da immer wieder diese Zeitungen, da diese Gesundbeter und Oberlehrer, aber eben nichts gegen Lehrer, ich bin ja nicht gegen Oberlehrer, wenn man wirklich etwas lernt, was sie zu sagen haben, aber das ist ja keine, das ist ja nicht Lernen, das ist Indoktrination, die da stattfindet, ausgerechnet in unserer ach so freiheitlichen Welt. Gut, wie sehen Sie das, wie empfinden Sie das eigentlich, diese Berichterstattung? Vielleicht bin ich da auch als Journalist etwas zu empfindlich. Auf jeden Fall, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das war's für heute. Wir melden uns zurück und Ihnen allen einen schönen Tag und dann auch schon bald ein schönes Wochenende.